die ganze Welt zittert, denn Donald Trump will das größte Gasfeld der Erde in die Luft sprengen. Genau damit droht der US-Präsident. Und wie reagiert Friedrich Merz? Er bedankt sich ausdrücklich für die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten. Warum der Iran-Krieg jetzt völlig außer Kontrolle geraten könnte, das sehen Sie gleich im Schwerpunkt des Tages. Außerdem Schlagabtausch in Brüssel. Viktor Orban bleibt hart im Ringen mit Ursula von der Leyen. Und Sensation bei der WHO. Werden die Schäden der Covid-Spritzen jetzt auch offiziell anerkannt? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Auch heute spitzt sich die Lage weiter zu. Wie bekannt wurde, bereiten sich Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation WHO auf mögliche Atomwaffeneinsätze im Iran-Krieg vor. Gleichzeitig sind die Gaspreise deutlich gestiegen, ebenfalls als Folge von Angriffen. Mehr dazu gleich im Schwerpunkt des Tages. Doch zunächst blicken wir auf einen anderen Konflikt und seine Auswirkungen auf die Energieversorgung. Hier sind die wichtigsten Meldungen vom Donnerstag. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bleibt im Streit mit der EU auf Konfrontationskurs. Vor dem EU-Ratstreffen in Brüssel machte er deutlich, Ungarn besteht weiterhin auf russisches Öl über die Druzhba-Pipeline. Ohne diesen Zugang werde er einen von der EU geplanten Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Ukraine nach wie vor blockieren. Für sein Land steht dabei viel auf dem Spiel.
Es ist eine Frage der Existenz. Wir reden nicht über Politik. Es ist eine Frage der Existenz für die Ungarn, dass wir das Öl bekommen. Ohne das Öl gehen die Privathaushalte und Unternehmen in Ungarn bankrott. Das ist kein Witz und kein politisches Spiel. Das sollte Zelensky verstehen.
Trotz des Drucks aus Brüssel bleibt Orban damit standhaft. Beobachter sehen in seinem Kurs jedoch auch ein Signal für den bevorstehenden Wahlkampf. Im April wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Ein Ergebnis der Beratungen in Brüssel lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Während Argentinien formal aus der WHO ausgetreten ist und Covid-Impfvorreiter Neuseeland die WHO-Gesundheitsvorschriften ablehnt, gibt es nun weitere brisante Entwicklungen rund um die Weltgesundheitsorganisation. Denn die WHO plant, Schäden durch die Covid-Impfstoffe in ihr Klassifikationssystem für Krankheiten, die ICD, aufzunehmen. Damit würden die Nebenwirkungen offiziell als Erkrankungen erfasst, im weltweit gültigen System, nach dem sich Diagnosen richten. Damit sollten Ärzte künftig auch Covid-Impfschäden anerkennen und nicht mehr nur vermeintliches Long-Covid. Auch bei der juristischen Anerkennung von Nebenwirkungen könnte die WHO-Klassifikation künftig eine Rolle spielen. Vorangetrieben wurde die Änderung von der Organisation REACT-19. Die Einführung ist für das Jahr 2027 geplant. Nach außen wirkt die US-Regierung im Iran-Konflikt geschlossen. Doch entspricht dieser Eindruck wirklich der Realität? Zumindest Teile der sogenannten MAGA-Bewegung lehnen den Krieg deutlich ab. Nun könnte sich eine weitere kritische Gruppe formieren, jedoch in eine andere gefährliche Richtung. In der Nacht auf Donnerstag trat die US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard vor einen Ausschuss des Parlaments. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat den Auftritt verfolgt.
Dass der Iran-Krieg in Teilen der US-Geheimdienste nicht gerade mit Begeisterung aufgenommen wird, hatte sich in den letzten Tagen angedeutet. Umso mehr wuchs die Spannung vor dem Auftritt von Tulsi Gabbard vor dem US-Kongress. Und umso hoffnungsvoller klingen jetzt jene Stimmen, die aus ihren Worten Risse innerhalb der Trump-Regierung heraushören wollen. Doch stimmt das? Zunächst einmal ja. Tulsi Gabbard relativierte eine der wechselnden Begründungen für den Krieg im Iran. Dessen Atomprogramm sei im vergangenen Jahr weitgehend zerstört und seitdem nicht wiedererrichtet worden. Doch es gibt noch eine andere Passage.
Die Geheimdienste schätzen jedoch ein, dass Russland, China, Nordkorea, Iran und Pakistan über Raketensysteme mit nuklearen und konventionellen Sprengköpfen verfügen, die unser Heimatland in Reichweite bringen. Die Geheimdienste schätzen, dass die Bedrohungen für das Heimatland bis 2035 gemeinsam auf mehr als 16.000 Raketen anwachsen werden.
Diese Worte machen klar, Gabbard und damit eine Fraktion innerhalb der Trump-Regierung betrachten den Iran nicht isoliert, sondern als Teil einer Gruppe nuklear bewaffneter Staaten. Russland, China, Nordkorea, Pakistan und eben der Iran. Letzterer ist ein angreifbares Ziel, weil er noch nicht atomar antworten kann. Ob diese Fraktion bereits eine gefestigte, handlungsfähige Gruppe mit Einfluss im Weißen Haus ist, bleibt vorerst offen. Doch ihre Analyse bedeutet die Rückkehr zu einer Betrachtung der Welt als einer Achse des Bösen, wie George Bush der Jüngere es wohl ausdrücken würde. Die Worte Gabbards sind daher auch ein Signal. Die USA können den Iran durchaus angreifen, dürfen ihr militärisches Potenzial dort aber nicht verschleißen. Denn andere Gegner warten. Diese Gegner müssen in weitere Kriege verwickelt oder in den Irankrieg hineingezogen werden. Beide Optionen wären ein Weltkrieg.
Dass weitere Staaten in den Krieg hineingezogen werden, könnte sogar das Ziel eines Angriffs in der vergangenen Nacht gewesen sein. Israel bombardierte eine Förderanlage im weltweit größten Erdgasfeld Pars Süd. Die Lagerstätte liegt im Persischen Golf, zwischen dem Iran und Katar. Offizielle Bilder gibt es bislang nicht. Der Angriff hat jedoch offensichtlich stattgefunden. Der Iran reagierte mit einem Gegenschlag auf eine Flüssiggasanlage in Katar. Daraufhin drohte US-Präsident Donald Trump schriftlich mit der Sprengung des gesamten Gasfeldes, sollte es zu weiteren Angriffen kommen. Beobachter warnen, eine Zerstörung von Pars Süd wäre eine historische Zäsur. Sie würde einen erheblichen Teil der weltweiten Energieversorgung treffen. Die Folge könnte eine Kettenreaktion sein, mit weiterer Eskalation und neuen beteiligten Staaten. Immer wieder gibt es mit Blick auf den Irankrieg die Frage, welche Rolle spielen False-Flag-Aktionen, also sogenannte Operationen unter falscher Flagge? Dazu sprechen wir mit Aktivist Martin Rutter gleich in dieser Sendung. Auch aus Deutschland kommen Signale, die für Irritationen sorgen könnten. Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich auf dem EU-Gipfel in Brüssel erstmals nach Israels Angriff auf das Erdgasfeld. Dabei begrüßte er Aussagen von Donald Trump, offenbar mit Bezug auf dessen scheinbare Kritik an dem israelischen Angriff. Gleichzeitig machte Merz den Iran für den Konflikt verantwortlich und wiederholte dabei die Narrative aus Washington und Tel Aviv.
Ich bin ausdrücklich dankbar, dass der amerikanische Präsident in der letzten Nacht hier ein Zeichen gesendet hat, dass er bereit ist, auch zu einem Ende der Kampfhandlungen zu kommen. Das setzt allerdings voraus, dass der Iran von seinem Atomprogramm Abstand nimmt, den Terror beendet und zu Gesprächen bereit ist.
Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker äußerte sich zurückhaltender. Mit Verweis auf die Neutralität seines Landes wollte er keine Position beziehen, kritisierte jedoch allgemein Angriffe auf Infrastruktur. Unterdessen scheinen sich frühere Einschätzungen zu bestätigen. Auf 1 hatte in den vergangenen Tagen berichtet, dass Israel im Libanon offenbar das Gebiet südlich des Litani-Flusses sichern will. Am Mittwoch rückte genau diese Region in den Fokus der israelischen Militärpropaganda. Nach eigenen Angaben zerstörte die Armee Brücken über den Litani. Offiziell sollen sie von der Hisbollah verwendet worden sein. Tatsächlich könnte die Zerstörung der Brücken den Libanon faktisch teilen. In ein nördliches und ein besetztes südliches Gebiet, getrennt durch den Litani. Auch an der iranisch-afghanischen Grenze zeigt sich eine Entwicklung, die auf 1 vorhergesagt hatte. Der Krieg löst erste Migrationsbewegungen aus, zunächst noch innerhalb der Region. Rund 110.000 afghanische Flüchtlinge im Iran sind bereits in ihre Heimat zurückgekehrt. Beobachter gehen davon aus, dass ein Teil von ihnen weiter Richtung Europa ziehen könnte. Insgesamt lebten zuletzt etwa 2 Millionen Afghanen im Iran. Und noch einmal in die USA. Dort ist Joe Kent, der Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, zurückgetreten. Auf eins Chefredakteur Stefan Magnet hat die Reaktionen und Hintergründe analysiert. Nach Einschätzung von Kent seien die Vereinigten Staaten durch die einflussreiche Israel-Lobby in den Krieg hineingedrängt worden.
Und die Menschen feiern Joe Kent dafür. Für viele wird er zum Leuchtturm. Zum Leuchtturm in einer Zeit, in der alle Personen öffentlichen Lebens verrückt zu sein scheinen. Ein Leuchtturm in einer Zeit, in der alle mitspielen, alle Teil des Establishments sind. Vor dem Deep State und den Kriegshetzern kuschen alle, weil sie selbst Verbrecher sind, weil sie bestochen werden oder weil sie erpresst werden. Hunderttausende euphorische Kommentare in den sozialen Medien waren dann die Folge. Ein Aufatmen, weil einer ausschert, weil einer Protest anmeldet, weil einer aufsteht.
Das war ein Ausschnitt aus der Sendung Es beginnt. Joe Kent und der Aufstand gegen den Irankrieg in den USA. Die vollständige Analyse von Stefan Magnet finden Sie unter www.auf1.tv. Von Tag 1 an berichtet auf 1 für Sie über die Hintergründe des Irankriegs. Anders als die Systemmedien wagen wir auch Kritik an diesem Krieg. Um diese Aufklärungsarbeit auch weiterhin erhalten zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung. Etwa mit einer Spende unter www.auf1.tv unterstützen oder einem Einkauf im Auf1-Shop. Ein 18-jähriger Afghane hat während eines Schulpraktikums seinen Penis vor Kleinkindern entblößt. Der Vorfall ereignete sich in der 2. Klasse einer Grundschule in Düsseldorf. Die Lehrerin gab an, den Zwischenfall nicht bemerkt zu haben. Sie habe gerade einen Film präsentiert. Zuvor hatte der Migrant der Lehrerin an das Gesäß gefasst, die jedoch von einem Zufall ausgegangen sei. Ein Polizist sagte wörtlich, er erlebe es leider häufiger, dass sich die Schulen bei solchen Vorfällen zurückhalten. Mittlerweile gestand der Afghane die Lehrerin, gegen ihren Willen angefasst zu haben. Die Pädagogin hat ihre Aussage jedoch wegen Krankheit abgesagt. Die Grünen fordern eine umfassende Finanzierung muslimischer Strukturen durch den deutschen Steuerzahler. Das geht aus einem Antrag im Bundestag hervor, den auf 1 bereits am Mittwoch thematisiert hat. Die Fraktion will nach eigenen Angaben eine, wie sie es nennt, Benachteiligung islamischer Verbände gegenüber den Kirchen beenden. Dazu verlangen die Grünen, Zitat, langfristige institutionelle Unterstützung muslimischer Organisationen. Kritiker verweisen darauf, dass Migranten in einzelnen Bereichen bereits heute bevorzugt behandelt würden. So sieht etwa das Berliner Partizipationsgesetz vor, Bewerber mit Migrationshintergrund bei gleicher Qualifikation bevorzugt einzustellen. Die Berliner Bauverwaltung erklärte dazu gegenüber auf 1, Zitat, ein Verstoß gegen verfassungsrechtliche Vorgaben ist aus unserer Sicht nicht ersichtlich. Die Zukunft der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt scheint vorerst gesichert. Durch die faktische Verstaatlichung ist der größte Arbeitgeber der Region Uckermark aktuell nicht mehr von US-Sanktionen betroffen. Die Raffinerie gehört bislang einem russischen Unternehmen. Die AfD-Fraktion im Potsdamer Landtag fordert nun eine Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeiter. Die rot-schwarze Landesregierung soll sich dafür beim Bund einsetzen. Die Abstimmung darüber fand erst nach Redaktionsschluss statt. Das internationale Statistikportal Our World in Data sieht sich massiven Vorwürfen ausgesetzt. Hintergrund ist die Manipulation von Daten zur Entwicklung von Krebsfällen nach der Covid-Spritze. Konkret geht es um eine Darstellung, die zunächst einen deutlichen Krebsanstieg zeigte, vor allem bei jüngeren Menschen. Die entsprechende Grafik war noch am 16. März auf der Webseite zu sehen. Grundlage waren Daten der anerkannten Studie Global Burden of the Seas 2025. Nur einen Tag später wurde die Datengrundlage geändert. Die Darstellung zeigte plötzlich das Gegenteil. Aus dem Krebsanstieg wurde eine Abnahme. Kritiker sehen einen gravierenden Eingriff in die Darstellung der Zahlen. Bereits zuvor hatte es Zweifel an offiziellen Statistiken gegeben. Etwa bei Krebsraten oder Übersterblichkeit im Zusammenhang mit Covid-Injektionen. Schon wieder kam es in einem Krankenhaus in Österreich zu einem schweren Behandlungsfehler. In Innsbruck wurde bei einer Patientin das falsche Knie operiert. Als die Ärzte den Fehler während des Eingriffs bemerkten, brachen sie die Operation ab. Das Klinikum spricht von einer Verkettung mehrerer Umstände. Welche genau, bleibt offen. Der stellvertretende ärztliche Direktor verweist auf komplexe Prozesse. An dem Eingriff seien 5 verschiedene Berufsgruppen beteiligt gewesen. Zudem sei, Zitat, nach einer Reihe linker Knien am Ende des Tages noch ein Eingriff an einem rechten Knie erfolgt. Doch erklärt das wirklich die Operation am falschen Knie? Brisant ist auch, gegenüber der Tochter der Patientin hieß es zunächst, der Eingriff sei gut verlaufen. Erst später wurde sie über den Fehler informiert. Die Patientin hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet. Zuletzt hatten sich Berichte über schwere Behandlungsfehler gehäuft. Etwa falsche Krebsdiagnosen mit unnötigen Therapien. Kritiker stellen deshalb die Frage, was läuft in den Krankenhäusern derzeit schief? Die Digitalisierung schreitet auch in Österreich voran und verschafft dem Staat Zugang zu immer mehr persönlichen Daten. Das zeigt sich aktuell am geplanten Ausbau der digitalen Identität ID Austria. Der elektronische Ausweis soll künftig nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in der Wirtschaft flächendeckend eingesetzt werden. Noch in diesem Jahr sollen dafür rund 200 weitere Firmenpartner gewonnen werden. Welche Datenmacht dadurch entstehen könnte, zeigt ein Blick auf die bereits rund 130 beteiligten Unternehmen. Darunter sind mehrere Telekommunikationsanbieter, allen voran die Telekom Austria. Auch Banken wie die BKS und verschiedene Identifikationsdienste sind eingebunden. Kritiker warnen, Nutzer der ID Austria könnten schon heute sensible Finanz- und Kommunikationsdaten preisgeben, oft ohne sich dessen bewusst zu sein. In den Kriegen der USA spielten Täuschungen und sogenannte False-Flag-Aktionen immer wieder eine Rolle. Man denke an die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak. Oder an den Zwischenfall im Golf von Tonkin. Er markierte den Beginn des Vietnamkriegs. Doch wie ist die Lage im aktuellen Konflikt mit dem Iran? Darüber habe ich mit dem Aktivisten Martin Rutter gesprochen.
Na, zunächst, der Irankrieg, wie richtig eingeleitet wurde, ist extrem unpopulär. Wir haben in den USA eine Zustimmungsrate von 30-40%, je nach Umfrage. Im Vergleich nach der 9-11-Sprengung hat es für Afghanistan 90% Zustimmung gegeben, für den Irakkrieg 70% Zustimmung und es hat keinen Krieg in den USA gegeben unter 50%. Das ist also derzeit, und das weitet sich ja zu einem Krieg aus, es ist kein Militärschlag mehr, der unpopulärste Krieg, den es jemals in den USA gegeben hat. Und das ist einer der Hauptgründe, warum es das braucht. Denn sonst muss ein solcher Militärschlag nach amerikanischen Gesetzen nach 90 Tagen beendet werden. Es braucht also eine Kriegserklärung, um das wirklich weiterführen zu können. Dafür braucht es Zustimmung in den Parlamenten in den USA und dafür braucht es eine Stimmung, denn sonst würden die Parlamentarier alle abgestraft werden bei den Midterms, das heißt bei den Wahlen, die anstehen. Und dementsprechend hat der amerikanische Präsident nun 90 Tage Zeit, dafür zu sorgen, entweder die Truppen wieder abzuziehen oder, wenn die Zustimmung groß wird, dann den Krieg weiter auszudehnen und wirklich mit Bodentruppen, großen Bodentruppen, denn 2.000-3.000 sind viel zu wenig, es braucht Millionen, um den Iran wirklich zu Fall zu bringen. Die braucht da Finanzierung und dafür müssen die notwendigen Voraussetzungen auch geschaffen werden.
Aber welchen Nutzen würden die USA aus einer solchen False Flag ziehen, sowohl innenpolitisch, aber auch außenpolitisch?
Ja, also schauen wir uns an, was hat 9-11 bewirkt. Sie haben die Voraussetzung geschaffen. 9-11 ist als Beispiel einer False Flag, auch wenn die meisten Zuseher das wahrscheinlich wissen, aber 9-11 stimmen viele Dinge überhaupt nicht. Also 9-11 hat dafür gesorgt, dass die USA dann auf einmal einen Krieg gegen den Terror und gegen mehrere Staaten mit Millionen von Toten und Verletzten losbrechen konnten. Das Umsichschauen der Zustimmung explodiert enorm nach solchen sogenannten Terroranschlägen, die es in der Vergangenheit in den USA zuhauf gegeben hat. Und um ein Beispiel zu bringen, wie auch 9-11 zum Beispiel ausgenutzt wurde, hat es ja den Wesley Clark, den Oberbefehlshaber der NATO-Armee in Europa gegeben, der 2007, wenige Jahre nach 9-11, gesagt hat, die USA planten den Irakkrieg, Afghanistankrieg, Libyenkrieg, Syrienkrieg und den Irankrieg. Und damit sind solche Aktionen, zugelassene Aktionen oder herbeigeführte Aktionen für die USA und für andere Staaten natürlich auch nützlich, um ihre Kriegsagenda durchzubringen, denn dann steigt die Zustimmung in der Bevölkerung massiv und es passiert ihnen keine massive Antikriegsbewegung, wie es hier zum Beispiel bei Vietnam und so weiter gehabt haben. Also das ist der Nutzen solcher zugelassenen oder absichtlichen False Flag Attacken.
Im Herbst drohen ja jetzt in den USA die Wahlen zu den Midterms. Sie haben es kurz angesprochen. Welchen Einfluss haben diese Wahlgänge auf die Kriegsvorbereitung in Washington?
Man stelle sich vor, bei einer Zustimmung von 30-40% in den USA würden nun die Parlamentarier einem Krieg zustimmen. Das würde dazu führen, dass diejenigen, die zustimmen, aus den Parlamenten gejagt werden. Das wissen die Parlamentarier. Dementsprechend unter den derzeitigen Voraussetzungen würde es kaum Parlamentarier geben, die dem zustimmen, weil sie natürlich vielfach ihren Job verlieren würden. Man würde nämlich bei 60-70% Ablehnung in der Bevölkerung dann einfach den wählen, der nicht für Krieg gestimmt hat. Das heißt, das ist eine direkte Auswirkung, abgesehen davon, dass es natürlich sehr viel Geld kostet etc. Das heißt, aus der Perspektive betrachtet, ist das einer der Hintergründe, was die Midterms angeht. Das heißt, die Wahlen im November dieses Jahres.
Das vollständige Interview mit Martin Rutter finden Sie unter www.auf1.tv. Bitte helfen Sie uns, damit wir Sie auch in Zukunft mit wichtigen Informationen versorgen können. Unser Spendenformular finden Sie direkt unter diesem Video. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.